Folge 7. Biografische Spurensuche. Die Erforschung der Opferschicksale. Ein Text von Johanna Sebald und Maria Gemmel.
Einwandfreie Führung. Stilles, bescheidenes Auftreten, soweit er bei seiner Blindheit dazu in der Lage ist, sucht er sich nützlich zu machen.
So beschreibt das medizinische Personal der Heil- und Pflegeanstalt Erlangen den Patienten Eduard V. in einem Eintrag vom 2. Oktober 1935. Ein Foto von ihm ist in der Wanderausstellung »Plötzlich gestorben. NS-Rassenhygiene 1933 bis 1945« des Erlanger Stadtarchivs, des Zentrums für selbstbestimmtes Leben Behinderter e.V., der Gruppe Diffuso und des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin der FAU zu sehen. Der Mann in mittlerem Alter hat zurückgekämmtes Haar und trägt einen Anzug. Dazu ein weißes Hemd mit Krawatte und eine Sonnenbrille. Der Psychiater und Initiator der Forschung zum NS-Patientenmord in Erlangen, Hans-Ludwig Siemen, hat seinen Lebensweg rekonstruiert, sodass wir hier von ihm erzählen können. Eduard V. steht in unserem Podcast stellvertretend für die vielen Opfer des nationalsozialistischen Patientenmords, deren Lebens- und Leidensweg wir an dieser Stelle nicht erzählen können. In dieser Folge geht es nicht nur darum, welches Schicksal die Opfer erleiden mussten, sondern auch darum, wie die Forschung diese Schicksale heute rekonstruieren kann und welche Probleme bei der Forschungsarbeit auftauchen.
Der Gelegenheitsarbeiter Eduard V. wurde 1888 in Speyer geboren und war ab seinem 4. Lebensjahr in verschiedenen Pflegeheimen untergebracht, da seine Mutter sich das Leben genommen hatte. Nach seinem Schulabschluss machte er eine Lehre als Schuster. Es folgte ein kurzer Aufenthalt in der psychiatrischen Anstalt in Klingenmünster, jedoch wurde er schnell entlassen und zog noch vor dem Ersten Weltkrieg nach Nürnberg. Er heiratete eine Frau, die bereits 4 Kinder hatte. Als Gelegenheitsarbeiter konnte Eduard V. seine Familie kaum ernähren und auch eine Invalidenrente von 29 Reichsmark, die er ab Mitte der 1920er Jahre bezog, verbesserte die Lebenssituation der Familie nur wenig. Seine Erlanger Krankengeschichte hatte bereits im Jahr 1917 begonnen, als er das erste Mal für kurze Zeit in die Heil- und Pflegeanstalt Erlangen eingewiesen wurde. Das Prinzip der offenen Fürsorge, das Gustav Kolb in der Erlanger Heil- und Pflegeanstalt entwickelt hatte, prägte das Leben der Familie von Eduard V. in den 1920er Jahren. Das System war darauf ausgelegt, dass die Patientinnen und Patienten die Anstalt nach Möglichkeit verlassen konnten, um zu Hause von ihrer Familie gepflegt zu werden. Sie sollten bestenfalls arbeiten und so wieder ein nützlicher Teil der Gesellschaft werden. So wurde Eduard V. zwar noch 3-mal für längere Zeit in die Erlanger Anstalt eingewiesen, konnte aber immer wieder zu seiner Familie zurückkehren. Sein Leben wurde indes aber immer unerträglicher. Er begann viel Alkohol zu trinken und blieb häufig die Zeche schuldig, wie der Psychiater und Psychiatriehistoriker Hans-Ludwig Siemen schreibt. Im November 1929 wurde er schließlich zu 1 Jahr Gefängnis verurteilt wegen 22 Zechprellereien und Diebstahl eines Huhnes, mit dem er eine Zeche bezahlte, wie Hans-Ludwig Siemen anhand der Akten herausgefunden hat.
1935 wurde Eduard V. endgültig in die Erlanger Heil- und Pflegeanstalt eingewiesen, wo man zudem eine schwere Hornhauttrübung auf beiden Augen bei ihm feststellte, die zur Erblindung führte. Die Akteneinträge der nächsten Jahre waren anfangs eher positiv, was sich jedoch schon bald änderte. Am 8. März 1938 wurde in seiner Krankenakte notiert:
»Ist hier ziemlich kalt gestellt und kann mit den dort befindlichen Kranken wenig anfangen. Da er zu unzuverlässig ist und ständig lügt oder für seine Durchstechereien immer wieder eine Entschuldigung weiß, wird er nicht mehr mit auf die Arbeit genommen.«
Eduard V. verliebte sich verbotenerweise in eine andere Patientin, der er heimlich Briefe schrieb. Vielleicht versuchte er aus diesem Grund ab 1939 verzweifelt aus der Anstalt auszubrechen. Hans-Ludwig Siemen vermutet, dass er vielleicht auch schon ahnte, dass ein längerer Aufenthalt lebensgefährlich für ihn werden könnte. Beim medizinischen Personal wurde Eduard V. zunehmend unbeliebt, da er immer wieder Ausbruchspläne schmiedete. Er versuchte zum Beispiel ins Gefängnis zu kommen, indem er sich selbst des Hühnerdiebstahls bezichtigte. Das medizinische Personal wurde misstrauisch, sodass auch seine Blindheit immer mehr angezweifelt wurde. Ein Eintrag in seiner Krankenakte vom 28. August 1939 macht das ganz deutlich.
»Heute, bei dem ärztlichen Besuch, ergibt sich eindeutig, dass der Kranke recht gut sieht. Nachdem der Arzt mit dem Oberpfleger noch außerhalb der Abteilung auf dem Gang ist, erblickt ihn er als erster und gibt sofort den anderen ein Zeichen. Der Gang ist von der Abteilung durch eine Glastür getrennt.«
Diese Interpretation seines Verhaltens gibt die Sicht des medizinischen Personals auf den als Störenfried empfundenen Patienten wieder. Die Zweifel an seiner Blindheit wurden ihm womöglich zum Verhängnis. Der letzte Vermerk in seiner Krankengeschichte wurde am 30. Oktober 1940 verfasst.
Sieht offenbar noch recht gut, fällt nicht weiter auf, hält sich still zurück und fügt sich notgedrungen in die Ordnung.
Im Rahmen des als Aktion T4 bezeichneten Mordprogramms legte das medizinische Personal am 1. August 1940 einen Meldebogen für Eduard V. an. Nur wenig später, am 5. November 1940, wurde er zusammen mit 117 weiteren Patientinnen und Patienten in die Tötungsanstalt Sonnenstein bei Pirna deportiert und dort vergast.
Eduards Geschichte ist kein Einzelfall. Im Oktober 1939 hatte Adolf Hitler in einem sogenannten Ermächtigungserlass die als Gnadentod verbrämte Ermordung von Menschen mit Behinderung und vermeintlich unheilbaren Krankheiten in Auftrag gegeben. Dieses Schreiben wurde Ausgangspunkt für die Tötung von Menschen, deren Leben nach der NS-Ideologie als nicht lebenswert angesehen wurde. Das als Aktion T4 bezeichnete Mordprogramm stellt die erste Phase des nationalsozialistischen Patientenmords dar, in der Menschen wie Eduard V. systematisch ausgewählt und in Tötungsanstalten abtransportiert wurden. Diese Verbrechen geschahen auch in Erlangen. Heute weiß man, dass im Rahmen des als Aktion T4 bezeichneten Mordprogramms insgesamt über 900 Patientinnen und Patienten aus der Heil- und Pflegeanstalt Erlangen ermordet worden sind. Um mehr über die Einzelschicksale der Menschen zu erfahren, führt das Institut für Geschichte und Ethik der Medizin der Friedrich-Alexander-Universität zusammen mit dem Stadtarchiv Erlangen ein Forschungsprojekt durch. Nur von 2/3 aller Erlanger Patientinnen und Patienten, die im Zuge des als Aktion T4 bezeichneten Mordprogramms getötet wurden, sind überhaupt Akten erhalten. Diese Akten konnten im Rahmen des Erlanger Forschungsprojekts zum Teil bereits ausgewertet werden. Demnach kamen viele Patientinnen und Patienten der Heil- und Pflegeanstalt direkt aus Erlangen, die meisten aber aus der näheren Umgebung. Im Rahmen des als Aktion T4 bezeichneten Mordprogramms diente die Anstalt für viele nur als Zwischenanstalt. Ihre letzten Stationen waren dann die Tötungsanstalten in Pirna-Sonnenstein in der Sächsischen Schweiz oder in Hartheim bei Linz. Die Patientinnen und Patienten in Erlangen waren häufig schon einige Jahre, teils seit ihrer Kindheit oder Jugend, in einer Anstalt untergebracht. Ihre Einweisung beruhte auf angeblicher ärztlicher Expertise. Bei Kindern waren die Gründe dafür häufig eine nicht altersentsprechende geistige und körperliche Entwicklung oder eine Behinderung. Darüber hinaus wurden Jugendliche und Erwachsene aber auch eingewiesen, weil sie sich sozial auffällig oder einfach merkwürdig verhielten.
Die Tarnbezeichnung der Aktion T4 ergab sich aus dem Sitz der für das NS-Euthanasie-Programm zuständigen Zentrale in der Berliner Tiergartenstraße 4. In diesem Gebäude wurden Meldebögen aus dem ganzen Reichsgebiet gesammelt und ausgewertet. Die verantwortlichen Ärztinnen und Ärzte in den Heil- und Pflegeanstalten mussten in diesen Meldebögen unter anderem Informationen über die Art der Krankheit, die Dauer des Aufenthalts und die Arbeitsfähigkeit der Patientinnen und Patienten vermerken. Danach entschieden von der T4-Zentrale beauftragte ärztliche Gutachter anhand der knappen Einträge über Leben und Tod der Patientinnen und Patienten. Dabei waren meistens die Arbeitsfähigkeit und Dauer der Anstaltsunterbringung einer Person die Hauptkriterien. Die Aktion T4 musste im August 1941 schließlich eingestellt werden, da das Misstrauen in der Bevölkerung immer größer wurde und sich zunehmend öffentliche Kritik regte. Trotzdem endete zu diesem Zeitpunkt die Ermordung von Patienten und Patientinnen in Heil- und Pflegeanstalten nicht. Es schloss sich eine zweite Phase der NS-Euthanasie an.
In dieser Phase wurden die Patientinnen und Patienten direkt in den Anstalten selbst getötet. Exemplarisch für einen solchen Leidensweg wird nun die Lebensgeschichte von Rudolf G. vorgestellt. In der 6. Folge dieses Podcasts haben Sie bereits etwas über die Opfer von Zwangssterilisationen gehört. Zu diesen Opfern gehörte auch Rudolf G. Rudolf G. war 15 Jahre alt, als das Erbgesundheitsgericht Bremen den Beschluss für die Durchführung seiner Sterilisation erließ. Grundlage für dieses Vorgehen war das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933. Durch die Zwangssterilisation sollten sogenannte Erbkranke daran gehindert werden, Nachkommen zu zeugen. Zu diesen Menschen zählte aus damaliger Sicht auch Rudolf G. Die Diagnose, auf deren Grundlage das Gericht entschied, den Eingriff anzuordnen, lautete Schwachsinn schwersten Grades. Rudolf G. war einer von ca. 360.000 Menschen, die in der NS-Zeit unter Zwang sterilisiert wurden. Als Begründung für die Zwangssterilisation dienten verschiedene Diagnosen. Dazu gehörten beispielsweise der sogenannte angeborene Schwachsinn, die Schizophrenie sowie die angeblich erbliche Blind- oder Taubheit. Außerdem wurden auch Personen, die unter Alkoholismus litten oder als sogenannte Asoziale definiert wurden, zwangssterilisiert. An den Eingriffen starben reichsweit schätzungsweise 6000 Frauen und 600 Männer.
Doch der Leidensweg von Rudolf G. begann schon einige Jahre zuvor. Rudolf wurde im Alter von 3 Jahren in das Haus Reddersen, eine Pflegeeinrichtung in Bremen, aufgenommen. Bei der Aufnahme in das Heim wurde eine Familienanamnese durchgeführt und die sozialen Hintergründe der Familie dargelegt. Dies schien für die Ärzte von Bedeutung, da dabei Aussagen über die sogenannte Erbbelastung des Kindes gemacht werden konnten. In der Krankenakte von Rudolf G. wurde beispielsweise vermerkt, dass der Vater vorbestraft war. Zudem wurde die Mutter als, in damaliger Sprache, leicht schwachsinnig bezeichnet. All das waren für die Ärzte Indizien, die dafür sprachen, dass das Kind aus einer sogenannten erbbiologisch minderwertigen Familie stammte. Dies war später auch ein Grund für die Anordnung der Zwangssterilisation. Da die Angehörigen nicht in der Lage waren, sich um Rudolf zu kümmern, erklärte man das Jugendamt Bremen zu seinem Vormund. Aus der Korrespondenz zwischen dem Jugendamt und dem Kinderheim Reddersen können wir etwas über die Entwicklung des Jungen erfahren. Dabei muss stets bedacht werden, dass die Schilderungen in den Unterlagen der Krankenakten nur die Sichtweise der Ärztinnen und Ärzte und des Pflegepersonals wiedergeben. Die Beschreibungen über den Charakter oder das Verhalten des Jungen können daher möglicherweise verzerrt worden sein.
Zu Beginn des Heimaufenthalts scheint Rudolf G. Fortschritte in seiner Entwicklung gemacht zu haben. In den Schreiben an das Jugendamt wird beschrieben, dass er sich gut in den Alltag eingliedert. Weiter schien er auch Freude an kleinen Aufgaben, die man ihm auftrug, gefunden zu haben. Im Jahr 1941 wurde Rudolf aus dem Gertrudenheim bei Oldenburg, wo er seit 1938 untergebracht war, zusammen mit 40 weiteren Patientinnen und Patienten in die Erlanger Heil- und Pflegeanstalt verlegt. Dort beschreibt man ihn zunächst als ruhig, jedoch machte sich bald ein radikaler Umschwung bemerkbar. Es hieß nun, er sei nicht bildungsfähig, weitgehend verblödet oder vorlaut. Die Beschreibungen des Jungen hatten nun eine sehr negative Konnotation und stellten vor allem seine Defizite in den Vordergrund.
Nach dem offiziellen Ende des als Aktion T4 bezeichneten Mordprogramms fand der Patientenmord in den Anstalten selbst statt. Dem aktuellen Forschungsstand nach auch in der Erlanger Heil- und Pflegeanstalt. Die Ärztinnen und Ärzte sowie das Pflegepersonal töteten die Patienten und Patientinnen durch gezielte Vernachlässigung und gezieltes Verhungern lassen. Sie die sogenannte Hunger- oder B-Kost, die meist aus Fleisch und fettfreien Gerichten bestand. In Erlangen gab es nach aktueller Forschung wohl mindestens 2 sogenannte Hungerstationen. Nach der Verlegung von Rudolf G. in die Erlanger Heil- und Pflegeanstalt wurde auf seiner Wiegekarte ein Gewicht von 40 Kilogramm notiert. Dieses konnte er in den nächsten Monaten noch halten, jedoch sank sein Gewicht ab Juni 1943 rapide ab. Kurz vor seinem Tod wog Rudolf G. nur noch 25 Kilogramm. Ein solches Gewicht ist, bei einer Größe von 1,53 Meter, nicht mehr mit dem Leben vereinbar, wie es in der medizinischen Fachsprache heißt. Auf dem Leichenschauschein ist als Todesursache Kachexie bei Idiotie vermerkt. Kachexie meint eine starke Abmagerung. Schon alleine diese Todesursache ist ein Hinweis darauf, dass die Versorgung des Patienten vor seinem Tod offenbar nicht mehr ausreichend war. Zusammen mit der auf der Wiegekarte dokumentierten extremen Gewichtsabnahme in kurzer Zeit ergibt sich hier der starke Verdacht, dass Rudolf G. die sogenannte Hungerkost erhalten hat.
Anders als bei dem als Aktion T4 bezeichneten Mordprogramm können Historikerinnen und Historiker heute nur aus Indizien schließen, wer damals Opfer der Hungerkost wurde. Die Opfer der Hungerkost wurden nicht in Tötungsanstalten transportiert, sodass ihre Namen nicht auf Listen vermerkt wurden, über die man sie eindeutig als Opfer des Patientenmords identifizieren könnte, sondern sie wurden in den Anstalten getötet. Lässt sich heute nur aus indirekten Hinweisen darauf schließen, wer in den Heil- und Pflegeanstalten eines natürlichen Todes starb und wer durch gezielte Mangelernährung oder Vernachlässigung absichtlich getötet wurde. Indizien findet man in den Akten der Patientinnen und Patienten. Beispielsweise deuten die Verwendung negativer Sprache, ein erhöhter Pflegeaufwand, eine sogenannte Erbbelastung oder eine dauerhafte Arbeitsunfähigkeit auf die Verabreichung der sogenannten Hungerkost hin. Patientinnen und Patienten, die durch einen erhöhten Pflegeaufwand oder durch ihr Verhalten aus Sicht des medizinischen Personals störten, die dauerhaft arbeitsunfähig oder vermeintlich erblich belastet waren, waren also besonders gefährdet, Opfer der Hungerkost zu werden.
Bei der Rekonstruktion solcher Schicksale treten auch Probleme auf. Zum Beispiel ist es schwierig, mehr als die Krankengeschichte aus den medizinischen Berichten der Ärzte herauszulesen. Zum einen geben die Akten immer nur die Sicht des medizinischen Personals wieder und verraten meist wenig darüber, wie die Patientinnen und Patienten ihre Situation wahrgenommen haben. Zum anderen ist es oft nur schwer möglich, etwas über ihr Leben außerhalb der Anstalt zu erfahren und so ihre Lebensgeschichte umfassend zu rekonstruieren. Außerdem gibt es eine kontroverse Debatte darum, wann die Namen von Patientinnen und Patienten im Rahmen der öffentlichen Gedenkkultur veröffentlicht werden sollten. Im Gegensatz zu anderen Opfergruppen des NS-Regimes ist nach Ansicht der zuständigen Archive eine vollständige Namensnennung der NS-Euthanasieopfer, wie diese Opfergruppe in der Forschung meist bezeichnet wird, mit den geltenden archivrechtlichen Bestimmungen dann nicht vereinbar, wenn im Zuge der Namensnennung detaillierte, den Krankenakten entnommene medizinische oder persönliche Informationen mitgeteilt werden. Viele Opferverbände und Angehörige fordern jedoch die Veröffentlichung der Namen, um den Betroffenen adäquat gedenken zu können. Ihrer Meinung nach sei es nur so möglich, den Ermordeten ihre Würde zurückzugeben.
Auch während unserer Recherche zu den Schicksalen von Eduard V. und Rudolf G. stießen wir auf archivrechtliche Einschränkungen. Die Einsicht von Patientenakten ist für die Erforschung der Einzelschicksale essentiell. Allerdings gibt es Beschränkungen für die Nutzung solcher Daten. Die Nutzung von unveröffentlichten Patientenakten in Archiven ist für Angehörige oder Forschende mit öffentlichem oder wissenschaftlichem Interesse möglich. Wir haben uns entschlossen, in diesem Podcast auf bereits veröffentlichte Fallbeispiele zurückzugreifen. Darüber hinaus haben wir uns ebenfalls dazu entschieden, die Namen der Betroffenen im Sinne einer Anonymisierung nur gekürzt zu nennen. Diese Punkte machen die Schwierigkeiten bei der Darstellung solcher Lebensgeschichten deutlich. Die Forschenden müssen sich bei der Rekonstruktion von Patientenschicksalen noch eine weitere Frage stellen. Hätten die ermordeten Patientinnen und Patienten der Einsicht und Aufarbeitung ihrer Akten überhaupt zugestimmt? Die meisten Forschenden sind der Meinung, dass nur so die individuelle Lebensgeschichte jedes Einzelnen nachvollzogen werden kann. Besonders für die Angehörigen ist die aktive Auseinandersetzung mit der eigenen Familiengeschichte inzwischen sehr wichtig geworden. Mit der Geschichte eines Angehörigen, der im Rahmen des nationalsozialistischen Patientenmords getötet wurde, gehen Familien seit 1945 ganz individuell um. Dennoch lässt sich für die Vergangenheit sagen, dass das Schicksal eines Verwandten häufig beschwiegen wurde und es nur selten einen öffentlichen Umgang mit dem Geschehen gab. Ein verbreitetes Reaktionsmuster war das programmatische Vergessen der Ereignisse. In diesem Zusammenhang ist auch die Stigmatisierung von psychischen Krankheiten zu bedenken. Die nationalsozialistische Propaganda von lebensunwertem Leben und von vererbbaren psychischen Krankheiten war lange Zeit sehr prägend. Sie wirkte auch über das Jahr 1945 hinaus noch nach. Die Stigmatisierung psychischer Krankheiten war nicht einfach verschwunden, sodass viele Familien über das Schicksal ihrer Angehörigen noch jahrzehntelang schwiegen.
Die Aufarbeitung und der zunehmend offene Umgang der Familien mit dem Schicksal ermordeter Angehöriger ist also eine vergleichsweise junge Entwicklung. Frau Dr. Susanne Ude-Köller arbeitet an dem bereits erwähnten Forschungsprojekt des Institutes für Geschichte und Ethik der Medizin mit und ist dort auch für die Angehörigenarbeit zuständig. Im Interview erklärt sie zur Bedeutung der Aufarbeitung der Patientenbiografien.
Diesem Vergessen jetzt etwas entgegenzusetzen und diesem Vergessen den Versuch einer Erinnerung gegenüberzustellen. Das ist, glaube ich, für ganz, ganz viele extrem wichtig. Ich glaube, man darf es aber trotzdem nicht zum letzten Maßstab machen und muss genauso bedenken, dass es Leute gibt, die sagen, für mich ist das jetzt nicht wichtig oder die sich dem nicht stellen wollen oder können.
Die Arbeit mit Angehörigen stellt die Forschenden zudem vor besondere Herausforderungen, denn die Patientenschicksale sind jeweils Einzelfälle. Der Umgang mit den Angehörigen erfordert somit individuelle Betreuung. Um den Angehörigen bei möglichen Schwierigkeiten zu helfen, bieten Frau Dr. Ude-Köller und ihre Kolleginnen und Kollegen den Angehörigen Unterstützung an. Im Interview sprach sie über verschiedene Anliegen, mit denen sich die Angehörige an sie richten. Ihre Arbeit kann zum einen darin bestehen, bei der Suche nach einer bestimmten Akte zu helfen. Zum anderen kann es aber auch die konkrete Arbeit mit der Akte selbst sein. Dazu gehört beispielsweise die Hilfe bei der Transkription oder auch Erklärungen zu Begriffen oder Formulierungen. Die Schrift in den Akten ist teilweise nicht einfach zu lesen und ihre Sprache für Laien oft nur schwer zu verstehen. Um die Dokumente zu analysieren, ist ein fundiertes Hintergrundwissen nötig, beispielsweise zur damaligen medizinischen Sprache und zur damaligen Behandlungspraxis, wie Frau Dr. Ude Köller erläutert.
Also es ist ja oft für Angehörige sehr schwer zu unterscheiden, was war damals in Häkchen noch eine normale Behandlungspraxis, weil sich die Behandlungspraxis damals, wie man mit den Menschen umgegangen ist oder was man an Therapieverfahren überhaupt noch versucht hat, das ist natürlich aus heutiger Sicht, klingt das alles furchtbar. Aber für damalige Verhältnisse war manches eben tatsächlich ein Versuch zu helfen. Also ein Beispiel, diese Elektroschocktherapie. Wenn man Bilder aus der damaligen Zeit sieht und wenn man sich das vorstellt, ist das furchtbar und das war auch damals furchtbar. Das ist also ein Verfahren, was heute nur noch unter Narkose und ganz anders durchgeführt werden darf. Aber das ist jetzt an sich erstmal tatsächlich ein Ehrenbeleg dafür, dass man versucht hat, diesen Patienten tatsächlich zu behandeln. Also nochmal ein Versuch der Heilung. Das heißt, man muss auch dann bei diesen Akten beachten, wie man sie überhaupt versucht zu interpretieren. Und das ist natürlich für Außenstehende oft sehr schwierig.
Außerdem sind diese Krankenakten immer nur als ein Fragment, eine Art Puzzleteil zu sehen, das nicht immer leicht in den Zusammenhang eingeordnet werden kann. Die Erschließung der schicksalhaften Biografien bringt darüber hinaus noch eine weitere Hürde mit sich, wie Frau Dr. Ude Köller erklärt.
Die Archive haben nur die Unterlagen, die sie haben. Also wenn zum Beispiel eine Krankenakte nicht vorhanden ist, und das ist in sehr, sehr vielen Fällen leider der Fall, dann gibt es eben keine Möglichkeit, das Patientenschicksal zumindest aus der Sicht dieser Krankenunterlagen zu vervollständigen. Also nur um eine Zahl zu nennen, es waren ungefähr 70.000 T4-Opfer und 30.000 Opfer von Krankenakten sind erhalten. Das heißt, von den 40.000 gibt es keine Krankenakte und damit im Prinzip auch keine Information. Das heißt dann nicht, dass das kein T4-Opfer war, sondern einfach nur, dass es leider keine Krankenakte gibt. Das heißt, man muss auch immer dann versuchen, darauf hinzuweisen, dass es natürlich nicht heißt, automatisch, es gibt keine Unterlage, das ist dann kein Opfer, sondern eben nur, es ist ein Fall, wo wir tatsächlich leider keine weiteren Unterlagen haben.
Nicht nur das Aufarbeiten und Recherchieren der Lebensverläufe von Ermordeten ist für die Angehörigen wichtig, sondern auch die Errichtung eines Gedenkortes. Denn häufig wissen die Familien nicht, wo ihre Verwandten begraben sind. Bislang hat ein Platz für bewusstes Erinnern in Erlangen gefehlt. Nun soll endlich ein fester Gedenkort in dem ehemaligen Gebäude der Heil- und Pflegeanstalt entstehen. Den langwierigen Weg bis zur Einrichtung dieses geplanten Erinnerungs- und Zukunftsortes und noch mehr zur Geschichte der Erlanger Anstalt selbst erfahren Sie in den nächsten Folgen dieses Podcasts.